Naja, gut, kommen wir zu Lindenstein. Und was ich heute diskutieren wollte, hier sahen wir ein ziemlich zentraler Begriff oder zentrale Figur in seinem Denken in dieser Zeit, nämlich die Frage nach der Regel. Weil es gibt ständig sozusagen die Rede von der Regel, wenn es um späten Lindenstein die Rede ist, also diese Ruhe. Und das ist sozusagen alles, was passiert, passiert nach der Regel. Das, diese Figur hat sehr viele Ausprägungen bekommen, besonders übrigens in französischer Philosophie gerade, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man ständig die Frage stellte nach der Regel, nach der institutionell verankerten Regel in erster Linie, also Foucault und Althusser, gerade die erste Generation, Lacan, die haben diese Regel verstanden, sie waren alle sozusagen, Wittgenstein war stärkster Einfluss in Frankreich übrigens, was man oft übersieht. Sie gingen alle von Wittgenstein aus und Derrida geht massiv von Wittgenstein aus, fast zu 90%. Und diese Regel geleitete Praxis, ja, das wurde eher verstanden als institutionelle Praxis. Also Theorie der Institution ist im Grunde sozusagen französische Variante dieser Geschichte. Man kann die Regel aber anders verstehen. Bei Wittgenstein ist mehrdeutig in dieser Hinsicht relativ schwer zu fassen. Aber er beginnt ja, also ich möchte ja beginnen, also dieser Abschnitt, wo er die Regel beschreibt und beginnt praktisch selber. Und das ist Punkt 81. Das ist 81. Haben Sie das, ja? Gewissermaßen ziemlich zentrale Überlegungen. Beginnt der Ramsey hat einmal, ja? Ramsey, das ist der Logiker der damaligen Zeit, so eher näher an Moore und ja, an Moore, Russell, aber eher Moore, hat einmal ein Gespräch mit mir betont, die Logik sei eine normative Wissenschaft. Genau welche Idee ihm dabei vorschwebte, weiß ich nicht. Sie war aber zweifellos eng verwandt mit der, die mir erst später aufgegangen ist. Dass wir nämlich in der Philosophie den Gebrauch der Wörter oft mit Spielen, Kalkülen nach festen Regeln vergleichen, aber nicht sagen können, wer die Sprache gebraucht, müsse ein solches Spiel spielen. Sagt man nun aber, dass unser sprachlicher Ausdruck und solche, ja, das gehe ich weiter. Aber es ist eben, da sind so zwei Momente hier. Zunächst einmal, wenn Ramsey sagt, offensichtlich, ja, weil man kennt den Background für seine Position, dass die Logik eine normative Wissenschaft ist, meint er, dass man sozusagen richtig sprechen soll. Ja? So ein bisschen wie Traktatus hier zunächst einmal. Ja? So ein bisschen wie Traktatus. Das heißt, man kann logisch sprechen und man kann auch unlogisch sprechen. Ja? Und normativ in dem Sinne, dass die Logik Normen setzt, die sozusagen die Menschen zwingt, so zu sprechen und so zu denken, das heißt richtig zu denken und unlogisches Denken, unlogisches Sprechen zu verbauen. Nun, es ist sicherlich für Wittgenstein eher ein Ärgernis, ja, weil wie wir wissen, will er nicht, dass die Logik selbst als normativ erscheint. Weil er denkt, dass das Normative das Mystische ist. Ja? Das Normative ist sozusagen eine Wahl, eine fast unbewusste Wahl eines Lebensentwurfs oder einer Lebenswelt. Diese Wahl kann man weder mit der Logik treffen oder durch die Logik treffen, noch die Logik ja, gehört, ist, hat eine solche normative Kraft. Ja? Weil wenn man sagen würde, Logik ist normativ, dann könnte man denken, man soll so etwas wie Norm aus der Faktizität der Logik ableiten. Ja, es gibt so etwas wie Logik und daraus folgt, dass man der Logik folgen soll. Ja, aber daraus folgt es nicht, ja, für Wittgenstein. Man kann sich vorstellen, es gibt eine Logik und niemand folgt ihr. Ja. So, so, ja. Es ist ein Krieg, aber niemand geht hin. Es gibt Logik, aber niemand denkt logisch. Also die Tatsache, dass also die Logik hat an sich keine normative Kraft. Und so macht er einen Sprung, der sicherlich für Ramsey so in der Form undenkbar wäre, und entdeckt in seinem eigenen Denken, und zwar nicht in der, im Tractatus Interactatus, aber schon in der philosophischen Untersuchung, so etwas wie Residuum der Normativität. Nämlich, wenn man sagt, auch wie er die ganze Zeit sagt, ja, dass die Sprache, die wir faktisch gebrauchen, ist ein Spiel, dann könnte man denken, es ist, und vielleicht ein Schauspiel, die ganze Zeit, dann könnte man denken, dass man sozusagen auch unterscheiden kann zwischen dem, wie man die Sprache richtig benutzt und nicht richtig benutzt, als Spiel, so wie man unterscheidet zwischen dem, wie man Schach spielt, richtig oder nicht richtig. Ja? Man kann sagen, er kann das Schach nicht richtig spielen, weil er diese Regel nicht richtig beherrscht. Ja. Wir können zum Beispiel folgendes Beispiel nehmen, um das zu klären. Es gibt ja solche Szenen im Film zum Beispiel. Also zwei spielen Schach, das ist sogar, also diese Szene ist sogar so verbreitet im zweiten Film. Jemand spielt Schach zum Beispiel und dann der andere, einer von beiden verliert. Und dann sagt er, ah, schau, das ist so eine schöne Dame. Ja. Das geht ja vorbei, der schaut da und er klaut ihm meine Figur. Und dann sagt er, ja, aber das stand der Figur und sagt, nee, da gab es ja keine Figur, du kannst das Schach nicht spielen und sozusagen Position nicht im Gedächtnis behalten. Also diese eine Figur klauen, gehört das zum Schachspielen nicht? Das heißt, ist das ein legitimer Zug im Schachspiel? Ist das legitimer Zug zum Beispiel, wenn jemand eine Partie verliert, geärgert wird dadurch, dann eine Pistole nimmt und der andere erschießt und sagt zum Beispiel, ich habe gewonnen, ja, und nicht du. Gehört dieser Schuss zum Schachspiel? Oder gehört dieser Schuss zum Schachspiel nicht? Ja. Es ist eine relativ so tiefgehende Frage. Also im Grunde Grunde sozusagen die Beispiele, die ich jetzt anführe, nicht die, die Wittgenstein gibt. Allerdings klären sie, glaube ich, das einfach ziemlich genau. Weil wenn man sagt, dass sein Partner zu erschießen oder diese Figur zu entwenden, wenn er wegschaut, nicht zum Schachspiel gehört, dann würde man sagen, Schachspiel ist normativ. Ja, es gibt also normative Regeln, wie man Schachspiel richtig spielt, und die, die das nicht tun, spielen das nicht richtig. Auf der anderen Seite, Schachspiel ist eine gesellschaftliche Tätigkeit, ja, ist Teil einer gesellschaftlichen Praxis. Ein Schachspiel gehört sozusagen zu einer gewissen Praktizität, ja, hat eine gewisse Praktizität. Und zu dieser Praktizität gehören auch diese Methoden, ja, das heißt Figuren klauen oder den Partner erschießen. Ja. Das kommt vor. Und das gehört auch dazu, insofern, dass man sagen kann, Schachspiel ist ein Sport, das heißt, es ist ein Wettbewerb, das ist eine Konkurrenz. Ja? Und zur Konkurrenz gehört strukturell so etwas wie anderen über den Tisch zu ziehen und ihn mit falschen Methoden und erlaubten Methoden fertig zu machen. Also wer das nicht begreift, versteht den Sinn der Konkurrenz nicht oder den Sinn des Wettbewerbs nicht. Das heißt, wenn er zum Beispiel sagt, im Business, ja, muss man ehrlich bleiben, ja, und so weiter und so fort, oder man muss alles nach Regeln machen, dann zerfällt die Wirtschaft. Ja. Sie wissen, dass ein berühmter italienischer, aber auch französischer, dass Franzosen übrigens die gutes Gespür dafür haben das praktiziert, das ist die Arbeit nach Regeln. Ja. Also es ist eine Form des Streiks. Das heißt, die Arbeiter, die alle Mitarbeiter beginnen tatsächlich das zu tun, was in der Regel steht. Ja. Die Arbeit wird unmöglich. Ja. Und das Ganze von zwei Jahren nicht. Weil die Regeln sind so aufgefasst, dass wenn man sie tatsächlich befolgt, kann man nichts machen. Zum Beispiel ist es ganz klar, dass fast alle unsere Räume aus einem oder anderen Grund, zum Beispiel diesen und jenen Kriterien, zum Beispiel Kriterien, ich weiß nicht, Sicherheit und was auch nicht entsprechen. Ja, also wir können sie gar nicht in dieses Seminar abhalten. Und so geht es manchmal. Man kann immer Vorschriften finden, gegen die jedes, was wir tun, de facto verstößt. Das war dieser Roman von Gaschekian, nicht wahr? Also das Schweigen, der eben die Armee dadurch dekonstruiert hat, dass er sozusagen alles erlernt hat, was ein Soldat tun soll, und das hat und hat es tatsächlich getan. Ja? Und dann konnte man das sozusagen, das konnte man mit dem Gaschek, das ist ein Gaschek, das ist ein tschechischer Schriftsteller, der einberufen worden war in die österreichische Armee im Ersten Weltkrieg und danach hat ein Buch geschrieben über Soldatenschweig. Und dieses Soldatenschweig, der sozusagen hat sich aus der Affäre gezogen, indem er im Unterschied zu allen anderen die Statuten der österreichischen Armee, KHK-Armee, tatsächlich erlernt hat und alle Befehle und alle sozusagen Regeln befolgt hat und hat sozusagen seine Vorgesetzten alle zum Wahnsinn gebracht. Ja. Das heißt, wir haben die Situation, in der auf der einen Seite es scheint, auf der ersten Blick, ja, dass der Schachpartner zu erschießen und ihm eine Figur zu klauen ein Verstoß gegen die Regeln ist. Auf der anderen Seite kann man ein gewisser Perspektive annehmen, in der gerade diese Handlungen als regelgerecht, ja, oder Regelbefolgung verstanden werden müssen. Das ist klar, das ist die Grenze. Aber das Thema von Wittgenstein besteht eben in dem, also das werden wir gleich sehen, dass es ist zwar die Grenze, und dass man kann sagen, man geht von einem Spiel ins andere Spiel über, aber dass man eigentlich nicht weiß, wann man das macht. Das heißt, es gibt zwar die Grenze, aber die ist strukturell undefinierbar. Und die Undefinierbarkeit dieser Grenze ist die Voraussetzung einer Regel. Das heißt, wir können nicht wissen von einer Regel, ob sie eine normative ist oder eine faktische. Das ist etwas, was sozusagen, was der Sinn der Sache ist. Und wir können das so oder so interpretieren, ja, aber wir können das nicht wirklich wissen. Also wenn man das weiterliest, da sagt man nun aber, dass unser sprachlicher Ausdruck sich solchen Kalkülen nur nähert. Also da, in diesem Fall sind das logische Kalküle, ja? Also richtige Sprachgebrauch. So steht man damit unmittelbar am Rande eines Missverständnisses. Denn so kann es scheinen, als reden wir in der Logik von einer idealen Sprache. Das tut er ja im Traktatus. Als wäre unsere Logik eine Logik gleichsam für den luftleeren Raum. Ja, so Schachspiel für den luftleeren Raum. Während die Logik doch nicht von der Sprache, beziehungsweise vom Denken handelt, in dem Sinne wie eine Naturwissenschaft von einer Naturerscheinung. Und man höchstens sagen kann, wir konstruieren ideale Sprachen. Aber hier wäre das Wort ideal irreführend. Denn das klingt, als wären diese Sprachen besser, vollkommener als unsere Umgangssprache. Und das braucht es der Logiker, damit er den Menschen endlich zeigt, wie ein richtiger Satz ausschaut. Ja, das ist im Grunde seiner Position im Traktatus. All das kann aber erst dann im rechten Licht erscheinen, wenn man über die Begriffe des Verstehens, Meinens und Denkens große Klarheit gewonnen hat. Denn dann wird es, also eben Klarheit, Verstehens, Meinens, Denkens, denn dann wird es auch klar werden, was uns dazu verleiten kann und mich verleitet hat, ja, sagt er zurück, zu denken, dass wer einen Satz ausspricht und ihn meint oder versteht, damit einen Kalkül betreibt nach bestimmten Regeln. Was nenne ich die Regel, nach der er vorgeht? Die Hypothese, die sein Gebrauch der Worte, den wir beobachten, zufriedenstellend beschreibt. Oder die Regel, die er beim Gebrauch der Zeichen nachschlägt. Oder die er uns zur Antwort gibt, wenn wir ihn nach einer Regel fragen. Wie aber, wenn die Beobachtung keine Regel klar erkennen lässt und die Frage keiner zu Tage fördert. Denn er gab mir zwar auf meine Frage, was er unter N verstehen, erklären, war aber bereit, diese Erklärung zu widerrufen und abzuändern. Wie soll ich also die Regel bestimmen, nach der er spielt? Er weiß es selber nicht. Er weiß es selbst nicht. Oder richtiger, was soll der Ausdruck Regel, nach welcher er vorgeht, hier noch besagen? Das heißt, auf jeden Fall ist es so, dass die Regel, nach der man vorgeht, keine durch und durch transparente Regel ist, dass wir tatsächlich verstehen, nach welcher Regel wir handeln, und dass wir das zu jeder Zeit auch bewusst formulieren können. Das bedeutet, dass die Regel und die Regelbefolgung zunächst einmal, das ist ja ganz klar, als quasi unbewusster Prozess verstanden ist. Ja? Das heißt, im Grunde handelt es sich um das Unbewusste der Sprache. Im Unterschied zu Freud ist das Unbewusste der Sprache für Wittgenstein nicht etwa das andere, ja, eine andere Sprache, zum Beispiel ekstatische Sprache oder Sprache der Träume, der Ekstase und was auch immer. So wie auch für viele Autoren von heute, ja. Die andere Sprache ist eine unlogische, ekstatische, libidinöse Sprache. Wie etwa für Deleuze. Ja. Vielmehr ist die ganz normale Sprache, die wir jederzeit praktizieren, im Wesentlichen unbewusst, unbewusst insofern, dass wir sie zwar vollziehen und so reden, dass wir die Illusion haben, dass wir andere verstehen und dass, dass die anderen uns verstehen. Aber wenn man uns fragt, wie das funktioniert, wie die Mechanik aussieht, können wir keine Auskunft darüber geben. Das heißt, wir können diese Regel eigentlich nicht herauskristallisieren und als normativ setzen. Das heißt, die Sprache in ihrem tatsächlichen Gebrauch, das heißt in ihrer Regelbefolgung, ist in sich selbst nicht transparent für denjenigen, der diese Sprache spricht. 83. Steckt uns da nicht die Analogie der Sprache mit dem Spiel ein Licht auf? Wir können uns doch sehr wohl denken, dass sich Menschen auf eine Weise damit unterhielten, mit einem Ball zu spielen, so zwar, dass sie verschiedene bestehende Spiele anfingen, manche nicht zu Ende spielten, dazwischen den Ball planlos in die Höhe würfen, einen anderen Scherz mit dem Ball nachjagen und bewerfen etc. Und nun sagt einer, die ganze Zeit hindurch spielen die Leute ein Beispiel, und richten sich dabei bei jedem Wurf nach bestimmten Regeln. Und gibt es nicht auch den Fall, wo wir spielen und make up the rules as we go along? Ja, auch den, in welchem wir sie abändern, as we go along. Und das ist eben dieses Beispiel, das ich so in einer extremen Fall angeführt habe, der führt er mit Beispiel. Nehmen wir Fußball. Und dann spielt man nach Regeln, wird bestraft, wenn man diese Regeln beachtet. Man weiß aber, dass wenn man einen Spieler von der anderen Mannschaft nicht wirklich physisch angreift und extrem beschädigt, sodass er nicht mehr spielen kann, in vielen Fällen das Spiel auch nicht gewinnen kann. Das ist das eine. Das andere ist zum Beispiel, dass wir es ganz gut vorstellen können, dass die Leute, wie Wittgenstein es beschreibt, einfach dann irgendwann inmitten des Spiels beginnen, ganz anderes Spiel zu spielen. Ja? Zum Beispiel Ball mit den Händen zu werfen oder überhaupt sich ganz anders zu benehmen. Ja? Ich frage mich immer, warum man das nicht macht. Ja? Wenn man zum Beispiel sagt, ja, es ist in der Tat so, das ist auch, warum ich den Sport zum Beispiel nie praktizieren konnte. Ja. Ich habe das sofort verstanden, ja, weil das war eine, glaube ich, der erste Aufforderung war, 100 Meter zu rennen. Und zwar in eine sehr unbequeme Richtung und ich habe einfach in eine andere Richtung. Aber das zählt ja nicht. Ja. Es ist auch zum Beispiel 100 Meter, ja, aber wenn man nicht auf diesem Wege 100 Meter rennt, ja, sondern sagt, ich möchte eher in einer Webe der Sonne machen. Ja, da war Sonne ins Gesicht. Und ich habe gesagt, ich möchte, ich habe sehr empfindliche Augen. Und wir haben gesagt, also kann ich vielleicht in eine andere Richtung einfach rennen, so dass die Sonne mich nicht die Arme schaut. Aber das hat sich als unmöglich herausgestellt und ich bin gar nicht gerannt, weil es war tatsächlich, ich wollte nicht mehr in die Sonne. Und das war das Ende, da habe ich so eine Erlaubnis bekommen, kein Sport zu treiben in der Schule. Die Sache ist so, dass man tatsächlich sich bestimmte Regeln unterwerfen muss, ja, wobei sie letztendlich unerklärlich sind, wie Wittgenstein das auch sagt. Warum man 100 Meter eben in diese Richtung, nicht in eine andere Richtung oder zu einer anderen Zeit oder generell in andere Bedingungen und ja, das ist alles. Also das sind diese sportliche Kodifizierungen oder Zwänge führen aber allerdings dazu, dass die Leute zum Beispiel etwas ganz anderes tun, nämlich Drogen nehmen und eben die Leute umbringen oder so weiter. Wir können eine Situation nicht schaffen, bei der wir sagen würden, da sind die Regeln, da sind die normative Regeln und sind sie tatsächlich befolgt. Viel besser ist es wie dieses utopische Bild. Ja, es ist interessant, dass Wittgenstein, ich verstehe Wittgenstein sehr gut, wenn er einen utopischen Sport beschreibt. Ja. Wahrscheinlich gingen diese sportliche Geste der Engländer ziemlich auf die Nerven. Ja. Also ist nichts Nerventötendes als sozusagen angelsächsische Universität ja, in seinem sozusagen sportlichen Aspekt. Dass man einfach Ball spielt, ohne viel darüber Gedanken zu machen, ist das Fußball oder Volleyball oder gar nichts. Ja. Also, ja, dass man einfach sich normal verhält. Aber wenn man sich so normal verhält, kann man sagen, man spielt ohne Regeln. Das kann man auch nicht sagen. Ja. Weil man spielt doch letztendlich mit dem Ball. Ja. Und wenn man mit dem Ball spielt und, ja, und mit Händen und Füßen und was auch immer, irgendwelche Regeln befolgt man schon, ja, weil sonst könnte man gar nicht spielen. 84. Ich sagte von der Anwendung eines Wortes, sie sei nicht überall von Regeln begrenzt. Und das ist diese, was Sie angesprochen haben, diese Frage nach der Grenze zwischen verschiedenen Arten des Gebrauchs. Aber wie schaut denn ein Spiel aus, das überall von Regeln begrenzt ist, dessen Regeln keinen Zweifel eindringen lassen, ihm alle Löcher verstopfen? Können wir uns nicht eine Regel denken, die die Anwendung der Regel regelt und einen Zweifel, den jene Regel behebt und so fort? Aber das sagt nicht, dass wir zweifeln, weil wir uns einen Zweifel denken können. Ich kann mir sehr wohl denken, dass jemand jedes Mal vor der Öffnung seiner Haustür zweifelt, ob sich hinter ihr nicht ein Abgrund aufgetan hat. Und dass er sich darüber vergewissert, er durch die Tür tritt und es kann sich einmal erweisen, dass er recht hatte, aber deswegen zweifle ich gleich im Falle doch nicht. Ja, das ist sozusagen der Zweifel, was ich ja auch gestern gesagt habe, der Zweifel hat bestimmte Grenzen, ja. Aber die Tatsache, dass der Zweifel bestimmte Grenzen hat, dass man nicht an allem zweifeln kann, bedeutet, dass auch die Regel bestimmte Grenzen hat. Weil die Regel wäre komplett transparent, wenn wir an allem, was diese Regel regelt, zweifeln könnten, weil der Zweifel das, was uns zu Bewusstsein über diese Regel letztendlich führt. Wenn wir eine Regel nicht bezweifeln, dann kennen wir diese Regel auch nicht. Ja. Zum Beispiel, wenn ich mich hinsetze auf einen Stuhl, ich folge einer Regel. Aber ich kontrolliere nicht alle Bewegungen, die das machen. Ich kann das nicht so beschreiben, dass ich zunächst einmal so mache und dann mein Gesetz so. Das kann man sich so nicht beschreiben. Irgendetwas verpasse ich bei dieser Beschreibung. Und so ist die Regel unvollkommen, auch wenn ich diese Regel folge. Wittgenstein würde sagen, die Regel, wie ich auf den Stuhl sitze, kommt zum Bewusstsein, wenn ich von bestimmten Zweifeln geplagt werde. Zum Beispiel, wenn ich, wie ich immer eigentlich denke, weil ich schon mal damit konfrontiert war, und so auf dieser Ebene folge ich das immer, dieser Regel, ob dieser Stuhl, wenn ich auf ihn setze, nicht unter mir zusammenbricht. Ja. Das ist ab und zu schon vorgekommen. Und so bin ich sehr vorsichtig beim mich einsetzen. Ja, auf einen Stuhl. Dann, aber es gibt ja Menschen, die zum Beispiel Beine haben, die wehtun und was auch immer beschädigt sind, dann muss man ziemlich lange Zeit nachdenken, wie man sich hinsetzt. Ja, sonst tut plötzlich nicht. Das heißt, bei jeder solcher Regel muss ein Grund sein, um diese Regel in Frage zu stellen. Stellt man diese Regel in Frage, wird man sich dieser Regel bewusst. Ja, man kann sie reflektieren und sagen, ich mache das, ich setze mich so, weil ich anders nicht setzen kann, ja, weil ich zum Beispiel ein Beschädigter Bein habe. Dann kann man das erklären, sonst kann man das nicht erklären. Und wenn man das nicht erklären kann, kann man das auch, bleibt diese Regel verborgen, das ist unbewusst. Ja? Das heißt, es gibt einen gewissen Zusammenhang zwischen Grenzen des Zweifels und Grenzen der Bewusstwerdung dieser Regel. Wenn wir aber diese Regel nicht vollständig bewusst sind, ja, dann bedeutet das, dass diese Regel unter Umständen auch locker angewandt werden. Ja? Weil wenn wir nicht ganz genau wissen, ja, wie diese Regel funktioniert, ja, dann kann man sie sozusagen, da kann man die richtige Anwendung von der falschen Anwendung auch nicht so richtig unterscheiden. Notwendigerweise. Eine Regel steht da wie ein Wegweiser. Lässt er keinen Zweifel offen über den Weg, den ich zu gehen habe, zeigt er, in welche Richtung ich gehen soll, wenn ich an ihm vorbei bin. Ob der Straße nach oder dem Feldweg oder querfeldein. Aber wo steht, in welchem Sinne ich ihm zu folgen habe? Ob in der Richtung der Hand oder zum Beispiel entgegengesetzt. Und wer statt eines Wegweisers eine geschlossene Kette von Wegweiserstunde oder Kreidestriche auf den Boden liefen, gibt es für sie nur einen Deut. Also kann ich sagen, das Wegweiser lässt doch keinen Zweifel offen. 26, also diese Tabelle. 87. Rückblick auf die Problematik des Namens, den wir schon behandelt haben. 87. Nimm an, ich erkläre, unter Moses verstehe ich den Mann, der einen solchen gegeben hat, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat, wie immer er damals geheißen hat und was immer er sonst getan oder nicht getan haben mag. Aber über die Wörter dieser Erklärung sind ähnliche Zweifel möglich, das ist diese berühmte zentrale Stelle. Wie die über den Namen Moses. Ja, warum sagt er? Ja, weil er gerade Freud gelesen hat, ja, nicht wahr? Der Mensch Moses. Ja, das ist dieses Buch, wo der Freud die Hypothese aufstellt, dass es Moses nicht gab und dass es Moses ein ägyptischer Prinz war, der von Juden Moses genannt wurde, und dass dieser Moses, der Ägypten, dass die Juden aus Ägypten geführt hat, nur deswegen Moses hieß, weil die Juden ihn mit einem anderen Moses verwechselt haben, der eigentlich viel später gelebt hat, und haben sozusagen diese zwei Figuren in eine Figur kollabieren lassen. Ja. Der hat das gelesen, das hat ihn beeindruckt, ja. Und so sagt er, ja gut, aber was ist dann Moses? Ja? Trotzdem sprechen wir von Moses. Ja? Also was meinen wir dann? Ja? Also wir meinen, jemanden, der das getan hat, wer außer sein mag. Ja? Das ist der Moses. Ja? Und was auch sonst man über ihn sagen soll, ja? Dass er zum Beispiel gar nicht gab, ja? Dass er ein ägyptischer Prinz war oder was auch. Aber die Wörter dieser Erklärung sind ähnliche Zweifel, wie gesagt, möglich. Was nennst du Ägypten? Und wer sind die Israeliten? Ja, das ist auch nicht klar. Da gab es ja auch wahrscheinlich auch keine Juden. Und gab es ja überhaupt diese Juden. Ja. Und ist es tatsächlich Ägypten so, wie wir das verstehen? Ja. Diese Fragen kommen auch nicht zu einem Ende, wenn wir bei Wörtern wie rot, dunkel, süß angelangt sind. Aber wie hilft mir dann eine Erklärung zum Verständnis, wenn sie doch nicht die letzte ist? Die Erklärung ist dann nie beendet. Ich verstehe also noch immer nicht und nie, was er meint. Als hinge eine Erklärung gleichsam in der Luft, wenn nicht andere sie stützen. Wenn eine Erklärung zwar auf einer anderen, die man gegeben hat, ruhen kann, aber keiner einer anderen bedarf, es sei denn, dass wir sie benötigen, um ein Missverständnis zu vermeiden. Man könnte sagen, eine Erklärung dient dazu, ein Missverständnis zu beseitigen und zu verhüten. Also eines, das ohne die Erklärung eintreten würde, aber nicht jedes, welches ich mir vorstellen kann. Es kann leicht erscheinen, als zeigte jeder Zweifel nur eine vorhandene Lücke im Fundament, so dass es ein sicheres Verständnis nur dann möglich ist, wenn wir zuerst an allem zweifeln, woran gezweifelt werden kann, und dann alle diese Zweifel beheben. Der Wegweiser ist in Ordnung, wenn er unter normalen Verhältnissen seinen Zweck erfüllt. Das ist der absolut zentrale Stelle. Fast alle weiteren Überlegungen sind von diesem Punkt abgeleitet, ja, inklusive des Schlusses. Das ist die Frage nach dem Status einer Erklärung und Präzisierung. Und man muss ja sagen, dass man mit dieser Frage ständig konfrontiert ist. Zum Beispiel, wenn man sehr oft auch in den Diskussionen, ja, werde ich gefragt, was verstehst du unter, oder was verstehen Sie unter Kunst? Was verstehen Sie unter Raum? Was verstehen Sie unter dem Modernen? Was verstehen Sie unter Avantgarde? Was verstehen Sie unter das? Was verstehen Sie das? Und ich bin immer baff, ja, weil, was soll man dazu sagen? Also entweder verstehe ich das, was alle anderen verstehen. Also ich verstehe das, wie sie das andere auch tun und wie sie das Wort brauchen. Oder derjenige, der mich fragt, meint, dass mein Gebrauch dieses Wortes in einem Punkt oder anderen Punkt von diesem allgemeinen Gebrauch unterscheidet, dann muss er nach dieser Abweichung auch fragen. Das heißt, hier wird unter der Hand, auch noch eine gewisse normative Regel aufgestellt von Wittgenstein, die man oft übersieht. Das ist die Forderung, die Frage nach der Erklärung so zu stellen, dass diese Erklärung, dass sozusagen kein Überschuss an Zweifeln entsteht. Und das bedeutet letztendlich nach der Regel zu spielen. Das heißt, ich kann nicht an allem zweifeln, ich kann nicht zu jemandem kommen und sagen, was verstehst du generell unter der Avantgarde? Kannst du das ein bisschen definieren, was die Avantgarde ist? Kannst du definieren, was Kunst ist? Kannst du definieren, was Leben ist? Kannst du definieren, was Erziehung ist? Kannst du definieren, was Literatur ist? Kannst du definieren, was der Tisch ist? Sondern, als ob man das gar nicht wüsste und als ob derjenige, der fragt, grundsätzlich daran zweifelt, dass es so etwas wie Avantgarde und Kunst ist, gibt ja, und dass man das definieren kann, dass man verstehen kann, und jetzt nach einer totalen Erklärung der Kunst oder der Avantgarde, was auch immer, fragt. Aber wenn ich zum Beispiel sage, dass die Kunst ist so eine gesellschaftliche Praxis, die, und dass man Bilder produziert und so weiter und so fort, dann fragt man, ja, und was verstehst du unter Bild und so weiter und so fort. Wenn man also Fragen nach Regeln fragt, dann muss man angeben, was ihn überhaupt zu dem Zweifel verleitet hat, dass sein Verständnis von der Avantgarde, von meinem Verständnis von der Avantgarde unterscheidet und in welchem Punkt. Dann ist die Frage Sinn. Wenn aber er das nicht tut, spielt er eigentlich gegen die Regel. Und ich kann diese Frage auch abweisen. Also es ist eine sehr subtile normative Wendung. Sehr subtile normative Wendung. Ja, bei Wittgenstein. Aber sie ist die Entscheidende. Sie ist absolut die Entscheidende. Weil sie ihm die Möglichkeit gibt, das Recht gibt, fast alle, wenn nicht alle Fragen, die an ihn gerichtet werden, abzuweisen. Ja? Weil er sozusagen er praktiziert dieses Spiel des Abweisens, des Zurückwerfens, so Tennisspiel, ja, des Zurückwerfens jeder Frage. Er pariert einfach jede Frage, indem, was er fragt, was hat dich zu dieser Frage überhaupt gebracht? Ja? Warum stellst du diese Frage überhaupt? Kannst du das mir sagen? Im Endeffekt stellt sich heraus, dass man das auch wiederum nicht sagen kann. Ja? Aber Wittgenstein hat das Spiel schon gewonnen. Also sein Spiel ist Frage-Antwort-Spiel. Das ist ganz klar. Ja? Wenn er sagt, mit dem Ball spielt, spielt man Frage-Antwort. Er versteht die Sprache. Zumindest in diesem Abschnitt. Ja? Also, auf der einen Seite Befehlerfüllung, ja, haben wir das schon gelernt. Und dazu gehört irgendwie auch Frage-Antwort-Spiel. Warum? Weil jede Frage ist ein Befehl. Welcher Befehl? Befehl, diese Frage zu machen. Sonst ist es unhöflich. Also wenn ich eine Frage stelle, befehle ich den anderen, mir eine Antwort zu geben. Ja, das ist das Prinzip des gesellschaftlichen Spiels. Wenn er sagt, deine Frage möchte ich gar nicht beantworten, das bedeutet, wir haben sozusagen unser sprachliches Spiel abgebrochen. Ja? Wir sind sozusagen Feinde und haben keine gemeinsame Sprache. Also solange Frage-Antwort-Spiel weitergeht, ja, funktioniert die Sprache. So wird es gesehen.
Okay. Wie ist es dann irgendwie, wie kann man sich sozusagen die Möglichkeit herausnehmen, dass er nicht antworten muss?
Ja. Ja. Also man kann einfach sagen, ich beantworte das nicht. Ja. Aber das ist unhöflich. Stattdessen, ich weise diese Forderung ab, ich praktiziere eine Befehlsverweigerung auf eine subtilere Art und Weise, indem ich zum Beispiel, wenn man mich fragt, was ist die Avantgarde, frage ich ihn, ah ja, meinst du, ich habe das Wort Avantgarde irgendwie anders benutzt, als man das sonst benutzt und inwieweit? Da sagt er, ja, weil du gesagt hast. Habe ich das wirklich gesagt? Hast du das nicht so verstanden? Ja. Und ja, und so. Und, das ist so wie Andy Warhol, ja, dass er gut in diesen Sachen war, als er gefragt war, was bedeuten ihre Bilder, ja? Hat doch Journalisten gefragt, ja, was meinen Sie? Ja? Gefallen Ihnen meine Bilder überhaupt? So, ja, gefallen schon. Ah ja, das ist interessant. Sonst hätte ich nicht gefragt, ja. Und warum gefallen Sie meine Bilder? Diese Interviews sind so gut, ja, es gibt so Aufzeichnungen. Journalisten. Und sagten, ja, die gefallen mir, aber warum gefallen sie mir dann? Ja, weil sie zum Beispiel so, ich weiß nicht, Marilyn Monroe abbilden, ja, oder so. Sagt, ja, eben, das ist die Bedeutung, ja, deswegen gefallen sie sich auch. Ja, also, das heißt, diese Umkehrung bedeutet eben diese diese damit entgeht man dem impliziten Befehl, das zu sagen, was man von einem erwartet. indem man die Gründe der Frauen in Frage stellt und das Ganze spricht Umkehr. Umkehr durch die Frage, welches Missverständnis, ja, er sagt, der Zweifel als solche hat keinen Sinn. Und man fragt ja oft, ja, nicht wahr, als Studenten über das fragen mich sehr oft, weil es sozusagen am Zeitgeist liegt, ja, in der Luft, ja. Kann man das anders machen? Ja, also ich sage, also wenn man zum Beispiel einem sagt, ja, das ist Logik und so weiter, das kommt, aber vielleicht gibt es andere Sprachen und man kann das anders machen. Ja, das ist eine typische Frage. Und die Frage ist immer, aber warum willst du das anders machen? Ja, was befriedigt dich in der Sprache oder in dieser Logik und so weiter nicht? Ja, was ist der Grund, das anders zu machen? Es ist ganz anders, das ist ganz klar. Wir leben in einer Gesellschaft, die diejenige belohnt, die das anders machen. Ja. Aber dieses Andersmachen ist wiederum so ein Spiel auf seine eigene Logik, dem man folgt, wenn man diese Frage, wie man das anders machen soll, stellt. Ja, wir sind so trainiert, dass wenn wir etwas hören oder lesen, wir gehen davon aus, dass es schon abgehakt und veraltet. Also wir müssen etwas anderes tun oder sagen oder malen oder uns verhalten, damit wir als vollständige Mitglieder dieses Geschäfts akzeptiert werden. Aber das ist genauso ein Spiel, das strengen Regeln unterworfen ist, als jedes andere, als vielleicht noch strengere Regeln ist, als eine andere. Das heißt, der Grund, wofür, warum wir überhaupt einen Wunsch haben, eine Frage stellen, etwas in Zweifel ziehen, dieser Grund ist immer begrenzt, determiniert und das bedeutet letztendlich auch regelgleich. Und so kann man alle diese Fragen abweisen. Im Grunde ist es nichts anderes, was Wittgenstein lehrt in dieser philosophischen Untersuchung. Er lehrt die Technik, wie man die Fragen abweist, statt sie zu beantworten. Statt sich gezwungen zu fühlen, sich zu beantworten. 88. Wenn ich einem sage, halte dich ungefähr hier auf, kann denn diese Erklärung nicht vollkommen funktionieren? Und kann jeder andere nicht auch versagen. Aber ist die Erklärung nicht doch unexakt? Doch, warum soll man sie nicht unexakt nennen? Verstehen Sie aber nur, was unexakt bedeutet. Das ist eben diese exakte Grenze. Ja. Denn es bedeutet nun nicht unbrauchbar. Ja. Überlegen wir uns doch, was wir im Gegensatz zu dieser Erklärung eine exakte Erklärung nennen. Etwa das Abgrenzen eines Bezirks durch einen Kreidestrich. Da fällt uns gleich ein, dass der Strich eine Breite hat. Exakter wäre als eine Farbgrenze. Aber hat denn diese Exaktheit hier noch eine Funktion? Läuft sie nicht leer? Und wir haben ja auch noch nicht bestimmt, was als Überschreiten dieser scharfen Grenze gelten soll. Wie, mit welchen Instrumenten es festzustellen ist und so weiter. Ja? Das heißt, der Grad der Exaktheit ist auch etwas, was einen Grund haben soll. Ja? Ich muss einen spezifischen Grund haben, um nach einem gewissen Grad der Exaktheit zu fragen. Zum Beispiel, wenn die Anforderung nicht genügend ist, halte dich zum Beispiel in diesem Zimmer auf. Ja? Denn wenn ich zurückkomme, möchte ich, dass du mich in diesem Zimmer wartest. Ja, und auf dem Flur. Das genügt, ja, damit diese Interaktion vollzogen wird. Ich brauche kein Zweifel und keine klare Erklärung dafür, was es bedeutet, hier zu sein, ungefähr in diesem Raum. 89. Oder zunächst einmal Ende 88. Ein Ideal der Genauigkeit ist nicht vorgesehen. Wir wissen nicht, was wir uns darunter vorstellen können. Es sei denn, du selbst setzt fest, was so genannt werden soll. Aber es würde schwer werden, so eine Feststellung zu treffen, Festsetzung zu treffen. Eine, die sich befriedigt. Ja, also wenn man nach Exaktheit sucht, wird es nie zur Exaktheit kommen.
Ist denn diese Frage nach der Exaktheit auch der eigentliche Grund, warum Fragen zurückgewiesen werden müssen, oder was?
Nein, es ist ein Fall unter vielen anderen. Ja. Ein Grund, ein allgemeiner Grund, besteht generell in den Grenzen des Zweifels. Generell. Der Zweifel an der Exaktheit ist nur eine Form des Zweifels, die wichtigste Form, das schon. Aber nur eine Form. So wie man sagt, was exakt verstehst du unter Avantgarde? Aber wenn es auch die wichtigste und zentrale Form ist, es ist nur eine Form letztendlich. Das heißt, man kann den Zweifel auch in eine andere Richtung entwickeln. Aber das Problem ist, dass man kann sozusagen den Zustand des Zweifels, der Zweifel solche, nicht unendlich weiter treiben. Und da man nicht unendlich weiter treiben kann, das ist die zentrale Welt, nicht unendlich weiter treiben kann, muss man irgendwo aufhören. Irgendwann gebe ich einfach auf. Ja? Und dann stellt sich die zentrale Frage für Wittgenstein, wann? Das heißt, wenn ich überhaupt irgendwann aufgeben muss, ohne diesen Zweifel ausgeräumt wird, dann sozusagen, ja, ein klassischer Philosophie sagen sie, ich höre erst dann auf, wenn der Zweifel beseitigt wird. Wenn ich das Zweifel aber nicht beseitigt werden kann, weil ich immer weiter zweifeln kann, dann ist dieses Kriterium unbrauchbar. Dann kommt die zentrale Frage, wann gebe ich auf?
Also es ist doch schon sozusagen diese Frage nach einer Exaktheit, oder wenn eine Frage sozusagen immer eine Antwort impliziert, die exakt sein möchte, also sozusagen einen bestimmten Zweifel voraussetzt, den man klären soll, dann ist diese Frage die Unverschämtheit, Exaktheit zu verlangen, die zurückgewiesen werden muss, weil ansonsten würde es ja Wittgensteins Modell eigentlich widersprechen, weil er auch sagt, jedenfalls hier in Feld 2, dass man schon immer sozusagen eine bestimmte Gewissheit hat, und wenn man gefragt wird und die Frage sozusagen nicht als eine Unverschämtheit versteht, dann weiß man ja, was gefragt ist, und kann halt irgendwie relativ banale irgendeine Antwort geben, die beliebt hat.
Ja, ja. Im Frage-Antwort-Spiel ist dieser Zweifel bezogen auf die Exaktheit. Das ist klar. Aber er gibt andere Beispiele, ja? Zum Beispiel die Frage nach der Existenz. Wenn ich zum Beispiel, wie er sagt, Tür aufschließe, weiß ich nicht, ob die Wohnung hinter dieser Tür existiert oder nicht. Ja? Das ist jetzt nicht die Frage nach der Exaktheit, sondern die Frage nach der Existenz. Ja? Das heißt, die Frage nach der Existenz kann auch nicht beantwortet werden, unendlich. Ja? So dass ich zum Beispiel sagen kann, ich kann zum Beispiel fragen, ob die Wohnung hinter der Tür existiert. Dann kann ich fragen, wenn aber ich das festgestellt habe, ob das Haus überhaupt existiert. Dann kann ich fragen, ob die Welt überhaupt ist, also Matrix, ja, ich bekomme so Matrix-Zustand. Dann kann ich fragen, ob ich existiere. Dann kann ich fragen, ob derjenige existiert, der mich manipuliert. Ja, kann ich fragen, ob die Maschine zum Beispiel existiert, die diese fiktive Welt regelt und so weiter. Das heißt, ich kann diese Frage nach der Existenz, genauso die Frage nach der Exaktheit, immer weiter treiben. Und der Zweifel immer weiter treiben. Die Frage ist, wann höre ich auf? Zum Beispiel Matrix. Autoren haben aufgehört bei der Maschine. Da sieht es so aus, glaube ich, zumindest im dritten Teil habe ich ersten zwei Teilen sieht so aus, als ob die Maschinen tatsächlich existieren. Ich weiß nicht, welcher Teil von ihnen ist. Das heißt, irgendwann muss man aufhören. Dann würde Wittgenstein fragen, warum jetzt hörst du auf und nicht früher und nicht später? Ja? Warum bei den Maschinen und nicht bei den Häusern? Ja? Warum nicht bei den Menschen, sondern, ja? Das heißt, was bringt dich dazu, hier aufzuhören und nicht anders? Eine logische Antwort auf diese Frage gibt es ja nicht. Ja, das ist der Ausgangspunkt. Weil man kann nicht sagen, dass der Verweis darauf, dass die Maschine alles erfunden haben und regeln, dass diese Antwort überzeugender ist als die Antwort, dass das Haus deswegen Haus ist, was es das Haus ist und einfach gibt und da steht. Beide Antworten sind gleichermaßen überzeugend und zweifelnd. Das heißt, man muss einen Grund haben, um aufzuhören. Was ist das für ein Grund? Der Grund ist, dass man das Gefühl hat, jetzt hat man es verstanden, damit gibt man sich zufrieden. Jetzt fragt er sich, woher kommt dieses Gefühl, dass man zufriedengestellt ist? Ist das so, dass man so etwas wie ein inneres Verlangen hat, oder dass man so Gefühle hat, dass man so, ja, dass man meint, dass man fühlt, dass es zufrieden ist? Und seine Antwort ist, er ist immer skeptisch in Bezug auf solche Erklärungen. Sein Gefühl ist, es ist nicht der Fall, sondern dass dieses Gefühl der Zufriedenheit kommt aus dem Funktionieren der Sprache selbst. Ja? Das heißt, die Sprache ist so eingespielt, dass wenn ich sage, warte auf mich, und er fragt, wo, und ich sage, in diesem Raum, dann funktioniert das so, als ob wir uns verstanden haben. Ja, und alle sind zufrieden. Obwohl wir schon das alles in Zweifel ziehen können. Ja, zum Beispiel, dass es diesen Raum gibt, ja, dass es mich gibt, dass es eine Aufforderung gibt, dass es die Zeit gibt, dass es zurückkehren kann, dass dieser Raum, man kann die Frage stellen nach der Exaktheit, wo eben genau in diesem Raum soll ich mich aufhalten, um auf mich zu warten und so weiter und so fort. Aber alle diese Fragen stellen wir nicht. Sie sind sozusagen mutwillige Fragen. Ja? Wir können die sozusagen stellen, nur wenn wir sie stellen wollen. Ja? Aber im Grunde hat es schon geklappt. Ja? Die Sprache hat schon funktioniert. Was man von der Sprache überhaupt zu erwarten hat, ja? Das hat man bekommen. Alles andere ist im Grunde schon Angeberei, gewissermaßen. Ja? Ja? Eine Form der philosophischen Angeberei. Es ist so eine Pose, ja, die man annimmt, als ob man nicht versteht. Eigentlich hat man schon verstanden. Das ist der zentrale Punkt. Und das ist der letzte, was ist denn 89? Wir stehen mit diesem Überlegen an dem Ort, wo das Problem steht, inwiefern ist Logik etwas Sublimes. Denn es schien, dass ihr eine besondere Tiefe, allgemeine Bedeutung zukommen. Sie liege, so schien es, am Grunde aller Wissenschaften. Denn die logische Betrachtung erforscht das Wesen aller Dinge. Ja, das ist die Position des Traktats. Sie will den Dingen auf den Grund gehen und soll sie nicht um das So und So des tatsächlichen Geschehens kümmern. Sie entspricht nicht einem Interesse für Tatsachen des Naturgeschehens, noch dem Bedürfnis, kausale Zusammenhänge zu erfassen, sondern einem Streben, das Fundament oder Wesen aller Erfahrungsmäßigen zu verstehen. Ja, das Ziel des Traktatus. Nicht aber, als sollten wir dazu neue Tatsachen aufspüren. Es ist vielmehr für unsere Untersuchung wesentlich, dass wir nichts Neues mit ihr lernen wollen. Ja, so Traktatssache, wiederholt Traktatus. Wir wollen etwas verstehen, was schon offen von unseren Augen liegt. Denn das scheinen wir in irgendeinem Sinne nicht zu verstehen. Ja, die logische Struktur ist nicht klar. Augustinus, so kommt wieder Augustinus. Ja? Er fragt sich, was ist die Zeit und wie kann er das wissen und so weiter. Dies könnte man nicht von einer Frage der Naturwissenschaft sagen, etwa der nach dem spezifischen Gewicht des Wasserstoffs. Dass man dann weiß, wenn uns niemand fragt, aber nicht mehr weiß, wenn wir es erklären sollen, das ist Zitat, deutsche Wiederholung von Zitat von Augustinus. Was ist der Zeit? Ja, ich verstehe das, wenn man nicht fragt und wenn man fragt, verstehe ich es nicht. Das, was ein Mann weiß, wenn uns niemand fragt, aber nicht mehr weiß, wenn wir es erklären sollen, ist etwas, worauf man sich besinnen muss. Und das ist der Punkt, worauf es ankommt. Ja. Er sagt Folgendes. Wenn ich etwas weiß, also das ist implizite Antwort auf diese fundamentale Frage von Augustinus. Also dieser Satz von Augustinus sieht er als Schlüssel zur Philosophie. Das ist für ihn sozusagen die philosophische Konstellation steht. Philosophie ist für ihn konstituiert durch diesen Zusammenhang. Wenn ich nicht gefragt werde, weiß ich das. Wenn ich gefragt werde, weiß ich das nicht. Das ist die Beschreibung der Philosophie. Dadurch unterscheidet sich die Philosophie für Wittgenstein von allen anderen Wissenschaften, die nur daran fragen, was ich nicht weiß. Zum Beispiel eben die Beschaffenheit des Gewichts, irgendwelche Atome und so weiter. Also ich habe Neugier, ich will etwas Neues erfahren, ich will etwas wissen, wovon ich weiß, dass ich das nicht weiß. Aber ich kann auch gefragt werden danach, was ich weiß. Und dann stelle ich vor, dass ich das nicht weiß. Also was ist Zeit? Das ist dann die philosophische Frage. Und dann stellt sich die Frage, wie soll ich auf eine solche Frage reagieren? Also wenn ich in einer Lage bin, wo ich weiß, was die Zeit ist und danach nicht frage, werde aber gefragt, fühle ich mich unter dem Zwang, eine Antwort zu geben und sage, ja, die Zeit ist sozusagen eine vierte Dimension oder die Zeit erschließt sich im Sein zum Tode, ja, seine Zeit oder was auch immer. Ja, ich gebe auf diese Antwort eine Frage, indem ich ein dickes Buch schreibe von 800 Seiten, seine Zeit zum Beispiel. Und dann ist das eine philosophische Antwort auf diese philosophische Frage. Wittgenstein sagt, das soll man gar nicht tun, man soll diese Frage einfach abweisen. Ja? Weil was ich nicht weiß, sozusagen, das macht mich auch nicht heiß, ja? Das, was ich weiß, genügt mir. Wenn mir jemand fragt, was ist Zeit, muss ich ihn fragen, was meinst du eigentlich? Bist du in Eile? Ja? Hast du zu wenig Zeit, bis in Zeitnot? Ja, da kann es dir helfen. Es ist entweder gar keine Frage oder eine praktisch motivierte Frage, weil einem die Zeit fehlt. Oder genau, was ist das Geld? Ja. Man fragt sich die Frage, nur wenn man keins hat. Ja. Oder es einem fehlt. Dann fragt man sich nach dem Wesen des Geldes. Aber eigentlich, man fragt sich nach dem Wesen des Geldes, weil einfach das Geld fehlt. Man muss also sich einfach fragen, oder der andere fragen, dass er was fragt, nach der Motivation. Statt diese Frage zu beantworten, muss man diese Frage entweder vollständig abweisen oder danach fragen, was diese Frage tatsächlich motiviert. Und dann diese andere Frage praktisch auf diese Situation angehen. Naja, wir merken also, dass Wittgenstein, obwohl so angeblich so pluralistisch und so weiter geworden ist, im Grunde seine Strenge hat zugenommen. Und die Sprachpolizei, die er errichtet, ist noch viel grausamer, als es in Tag, dass es der Fall war. Sie richtet jetzt aber nicht gegen die Behauptung, sondern gegen die Frage.
Der ist wie so ein Beamter, irgendwie, wie so ein Beamter, von dem man irgendwie, was weiß ich, bei dem man einen Antrag stellen muss auf Wohngeld oder so zum Beispiel.
Und das ist
man bringt die Papiere und die Regeln sind natürlich komisch und absurd und man sagt, die Regeln sind doch komisch und absurd und ich will mich ja irgendwie unterwerfen, aber warum gerade so? Und dann sitzt er da als Beamter und sagt, so ist es irgendwie, das geht nicht anders.
Ja. Sie gehen jetzt in die französische Richtung sozusagen und sie interpretieren eben institutionell als Beamtenschaft. Sicherlich spielt das ein gewisser Rolle. Spielt es ein gewisser Rolle. Aber warum ist man unzufrieden mit dem Beamten? Ja, warum ist man unzufrieden mit diesem Prozedere, das Sie gerade beschrieben haben? Weil man. Ja, sie sind es nicht. Aber warum man sein könnte, zum Beispiel? Weil man zu viel Zeit verliert, um diese Papiere auszuführen, dass man zu diesem Werfen kommt, das alles regelt und so weiter. Man hat schon seine Gründe, ja, warum es einen ärgert. Ja. Das sind auch verständliche Gründe. Ja. Und wenn man sagt, ja, wieder habe ich den halben Tag verwendet, ja, diese blöden Papiere auszufüllen, dann sagt man einem, ja, das ist so schade, oder ich helfe dir. Also. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich stelle jetzt die Frage nach dem Wesen des Gesetzes. Was ist das Gesetz an sich, so dass ich diesem Gesetz unterwerfe? Das ist eine philosophische Fragestellung. Und wenn jemand so fragt, kann man ihm nicht helfen. Ja. Man kann einem helfen, ein Papier auszufüllen, ja, und so weiter, weil es sich ärgert. Aber jemand, der fragt nach dem Wesen des Gesetzes, kann man nicht helfen.
Ja klar, aber man geht ja nicht mit der Frage nach dem Wesen des Gesetzes irgendwie hin, oder? Das Schlimme ist noch an den Beamten.
Aber
also ich meine, okay, Wittgenstein wäre dann der Beamte, der sozusagen sich irgendwie in diesem Spiel begreift, ne? Und der vielleicht Gesetze irgendwie etwas ausdehnt oder anders appliziert oder so, ne? Das wäre ein spielerischer Beamter. Aber die Beamten, die da sitzen, die sind ja, die spielen ja nicht.
Ja, ich spiele nicht, aber.
Ist er ein Spielbeamter?
Aber wie Sie sagen, es ist. Nein, es ist ein Spiel. Ja, es ist so. Dass. Na, würde ich nicht sagen. Ich würde Folgendes sagen. Das ist schon eine richtige Überlegung, was Sie sagen. Mit der Frage nach dem Wesen des Gesetzes geht man nicht zu Beamten. Das stimmt. Die Frage allerdings ist, wohin geht man mit dieser Frage? Ja. Und die Antwort, man geht zum Philosophieprofessor. Ja. Das heißt, man geht zu einer Behörde, man geht zu einer anderen Behörde, man geht zu einer dritten Behörde und sagt, es ist doch nicht so dran, ja? jetzt muss ich wirklich mich fragen, was ist das Wesen des Gesetzes? Ja? Sie beantworten das sicherlich nicht, aber ich gehe mit dieser Frage schon ins philosophische Seminar. Und das ist so ein Philosophieprofessor, ein Groß zum Beispiel, oder noch jemand. Und den frage ich ja. Der muss da schon wissen, was das Wesen des Gesetzes ist. Und zwar, also Platon hat sich das auch so verstanden. Ja? Also ein Philosoph, zu dem man kommt und fragt, was ist das Wesen des Gesetzes und warum muss ich überhaupt, ja, verdammt nochmal, mit diesem Gesetz folgen und mit diesem Beamten. Herumschlagen. Sie sagen mir es nicht. Ja. Die beantworten nur die Prozentfrage. Aber es muss noch eine Erklärung geben, warum ich überhaupt diesen Kram insgesamt ertragen muss. Ja. Mit dieser Frage gehe ich zum Professor, ja, für Philosophie. Das heißt zu Wittgenstein. Der ist kein Beamter des Systemismus. Der ist jemand, zu dem man frustrierte Besucher anderer Behörden sein Leid tragen, ja, und ihn fragen, was soll das Ganze? Ja. Dann gibt es sicherlich Philosophen, die eine Antwort darauf geben, zum Beispiel, ich weiß nicht, Plato oder Hegel, sie sagen, im Wesen der Dinge liegt das Gute. Ja. Und das Gute ist das Gesetz. Du bist auch zustande gekommen als Mensch, ja, nicht wahr? Weil es Gesetz gibt, ja. Du wurdest nicht sofort umgebracht, ja. Du bist aufgezogen worden, du bist ernährt worden und so weiter. Weil alles gesetzlich verlaufen ist, ja. Dann musst du auch dem unterwerfen, weil das Gesetz sozusagen Substanz deiner eigenen Existenz ist. Du lebst wegen dem Gesetz. Wenn es dich auch ärgert, ja, musst du einsehen, dass es letztendlich dieser Ärger nicht sozusagen Teil deiner Selbst ist, ja, oder deiner eigenen Existenz im Gesetz. Ja. Das ist zum Beispiel eine Antwort. Aber Wittgenstein ist diese ganzen Antworten einfach müde, ja, und findet sie alle unplausibel. Ja, aber man weiß ja nicht, gesetzlich ist oder ungesetzlich ist. Und man kann auch ohne Gesetz vielleicht durchkommen. Ja, also. Und das ist in seinen Ohren alles, klingt unplausibel. Und deswegen sagt er, ja, du bist frustriert von all diesem Beamten. Kommst zu mir, dass er dir helfen soll. Ja, aber kann sie nicht helfen. Das ist die Antwort. Ja. Ich kann dir nur insofern helfen, dass er dir erkläre, merkwürdigerweise ist es wieder Platonisch, dass ich dir erkläre, dass diese grundsätzliche Frage, diese grundsätzliche Frustration eine falsche ist. Und es ist nicht ganz ohne. Es gibt so von einem französischen Autor des 19. Jahrhunderts, so ein philosophischer Essayist, Alain heißt das, der hat sehr viel beeinflusst, übrigens Deleuze ja auch sehr massiv. So essayistische Überlegungen zu nebeneinander und es gibt eine Stelle, die mich schon in meiner früheren Zeit, als ich ihn gelesen habe, sehr beeindruckt hat. Und das im Grunde erklärt die Strategie von Wittgenstein. Aber es ist absurd, aber absolut präzise. Und er sagt, wenn man sich fragt, warum die Menschen leiden, dann muss man sagen, sie leiden aus zwei Gründen. Zunächst einmal leiden sie, weil sie leiden. Und zweitens leiden sie daran, dass sie leiden. Man ist nicht nur schlicht unglücklich, sondern man ist auch unglücklich, weil man unglücklich ist. Das heißt, man denkt, dass man eigentlich glücklich sein sollte. Und wenn man feststellt, dass man unglücklich ist, leidet man an diese Differenz. Das heißt, man leidet nicht nur das Leiden, das man ohnehin leidet, sondern diese zusätzliche Frustration, die daher kommt, dass man leiden muss, statt zu genießen. Und man sagt, die Philosophie kann sicherlich vom ersten Leiden nicht heilen, aber vom zweiten. Und das ist genau das, was Wittgenstein eigentlich. Das heißt, ich gehe zu dieser alle Beamten, muss diese alle Papiere ausfüllen und so weiter. Und irgendwann bin ich völlig erschöpft und sage, warum muss ich dieses Hundeleben leben? Warum muss ich das ständig ausfüllen? Warum muss man so unangenehmen Leuten zu tun haben? Es muss irgendwie ein Ende haben, es muss ein anderes Leben haben. Ich muss ständig befreit werden, also gehe zu Wittgenstein und frage, was ist das Ganze? Ja, und er sagt, das Ganze ist genau das. Ja. Und es gibt keine Chance, glücklich zu sein, ja, weil man weiß nicht, was das ist. Ein Zustand der allgemeinen Glückseligkeit wäre ein Zustand, bei dem alle Fragen beantwortet werden und alle Zweifel ausgeräumt werden. Sie sind aber nicht einmal fähig, und kein Mensch ist fähig, so etwas zur allgemeinen Zweifel zu produzieren. Sie können vielleicht eine allgemeine Verzweiflung produzieren, das schon. Sie können zum Beispiel sagen, also dieses Leben ist ein Hundeleben, das ertrage ich nicht mehr. Das kann man insgesamt sagen. Aber man kann systematisch nicht zweifeln. Ja, man kann nicht sagen, ich weiß nicht, was der Hund ist, ich weiß nicht, was der Leben ist, ich weiß nicht, was der Hundeleben ist und so weiter. Und das wäre sozusagen die philosophische Art von Zweifel. Also diese unendliche Zweifel kannst du nicht einmal vorbringen. Und was kommt zu mir dann, dass ich diese Zweifel ausräume? Ja. Weder du kannst sie formulieren, noch ich kann sie ausräumen. Also im Grunde, was Wittgenstein kurieren will, er will kurieren dieses Leiden am Leiden. Ja, er will kurieren diese Verzweiflung am Verzweifeln und Zweifel am Zweifel, sozusagen Zweifel des zweiten Grades. Nicht der Zweifel und Frustration, die sich tatsächlich anstellen, sondern die sich dadurch steigern, dass man denkt, so etwas kann doch nicht wahr sein. Und Wittgenstein sagt, nein, das ist wahr. Ja, so ist das Leben. Und es gibt kein anderes. Ja. Und du kannst ein anderes Leben nicht einmal vorstellen.
Aber funktioniert es dann nicht immer so, dass man den allgemeinen Zweifel durch die allgemeine Verzweiflung ersetzt, indem man sagt, indem man sozusagen sagen würde, die Vorstellung, die Aussage, so ist es halt, ist die denkbar enttäuschendste und schmerzhafteste und als solche hat sie einen unmittelbaren Wahrheitseffekt?
Man könnte sagen, das ist eine subtile Grenze zwischen Philosophie und Literatur oder Philosophie und Kunst. Kunst kann dich beruhigen, indem die Kunst fiktive Gegenwelten produziert, in denen es keine Beamten gibt. Und so weiter. Man kann so einen Roman schreiben, Liebesroman zum Beispiel. Das fällt immer auf, ja? Zum Beispiel, wenn man amerikanische Filme, Krimi-Filme und so weiter anschaut, was mir absolut immer auffällt, ja, und jemand allen auffällt, wirklich auffallen sollte, ist, dass es überhaupt keine Situation ist, wo der Held nach einem Parkplatz sucht. Ja, der parkt sofort sein Auto. Ja, zum Beispiel, ja, bei so Liebesfilm und bei Krimi, ja, der verfolgt jemanden und der steigt aus, ja, und geht in ein Geschäft. Beamte sofort parkt seinen Platz, also der Kriminelle parkt sein Auto und steht. Also, und das passiert alles in Los Angeles und meistens sind sie so Sienige, ja, das ist diese Sienige Avenue, so, wo die alle gedreht werden, weil sie so ein Dreherlaubnis haben. Und ich bin ja 100 Mal über Sienige Avenue gefahren, ja, ich war. Und da gibt es ja einfach keine Parkplätze. Ja. Wenn es schon Parkplätze gibt, dann kann man nicht parken, ja, strukturell nicht. Da muss man umgehen. Hinter der Häuserreihe gibt es so verlassene, ziemlich unangenehm aussehende, absolut nicht aufgeräumte, so Brachland praktisch, ja, mit so viel Müll. Und, für das, und da kannst du dein Auto parken, ja, das auch beschädigt wird. Im Grunde sind sie alle sofort schmutzig. Und dann musst du 8 Dollar pro Stunde bezahlen. Für diese Bedingungen. So ist die Realität. Ja. Sie wird nie gezeigt, in keinem Film. Ja. Gerade in der Gegend, die ich kenne, ja, weil ich, also nicht, aber ich kann keinen Führerschein, aber die mir gefahren haben, immer gebracht haben. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, man schafft Gegenwelten, man schafft fiktive Welten, in denen diese Probleme mit Parkplätzen, mit Formen ausführen und so weiter nicht gibt. Ja. Es gibt stattdessen psychologische Probleme oder Spannung und so weiter. Das muss sein. Ja. Aber kann man auf einem philosophischen Weg sowas schaffen? Das ist die Frage. Auf philosophischen Wege im Sinne, kann man die Logik der Welt insgesamt dermaßen transparent machen, also Aufklärung, dermaßen transparent machen durch die Aufklärung, dass man das, was verändert werden kann, verändert, das, was nicht verändert kann, so sein lässt und so weiter. Und im Endeffekt alles verändert, weil nur die Logik ist, das ist das tautologische so Baustruktur. Und dann geht das so gleich. Alles andere verändert man. Ja, so wie Tagtat zu beschreiben. Alles kann man verändern aus der Baustruktur. Ja. Und die Baustruktur stört uns letztendlich nicht. Wenn wir alles andere verändern. Kann man also so etwas wie Gegenwelt entwerfen? Aus dem philosophischen Weg. Das heißt, auf dem Weg der Untersuchung der Logik. Als Mittel, die Welt überhaupt aufzubauen. Und die Antwort ist nein. Weil, wenn wir auf dem philosophischen und nicht fiktiven Wege das tun müssen, müssen wir die Fähigkeit haben, an jeder faktischen Anwendung einer Regel oder jeder Fiktion Konsequenzen zu machen. Und dazu sind wir nicht fähig. Weil wir endlich sind. Und unsere Zweifel sind endlich. Wir haben kein unendliches Intellekt, was ein dämonisches Intellekt wäre, ein luziferisches Intellekt, das fähig wäre, an allem Göttlichen sozusagen, an allem Wesen zu zweifeln. Das absolute Zweifeln sind wir nicht fähig. Und dann, wenn wir nicht luziferisch sind und absolut Zweifeln nicht fähig sind, sind wir auch nicht fähig, das Leben zu durchschauen, das wir leben. Und eine Aufklärung ist. Es bleibt immer mehr Dunkelheit als Licht. Und wir können imaginieren, was in dieser Dunkelheit stattfindet. Wir können Romane schreiben. Wir können Bilder machen. Eine Symphonie, ich weiß nicht was. Aber kein Traktat. Wir können uns sozusagen trösten durch die Kunst. Das schon. Aber außer dem Trost mindestens. Das ist die Therapie. Die Therapie besteht, ist therapeutische Ansicht. Therapie besteht bei Wittgenstein in der Befreiung des Einzelnen von einem Überschuss an Zweifel und Verzweiflung. Das mit diesen Zweifeln. Zusammen.